Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus und Josses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und er ruft die 12 herbei und fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Soweit Gottes Wort. Setzen wir uns. Eine der traurigsten Realitäten, glaube ich, für uns als Christen, für Menschen, die fest mit Jesus verbunden sind, ist oft die Tatsache, da sind Menschen in unserem Leben, die wir lieben. Und das sind Menschen in unserem Leben, die wir besonders lieben, aber die nichts vom Glauben wissen wollen. Nicht den Glauben teilen wollen mit uns, den wir in unserem Herzen tragen. Und wir wünschen uns das so sehr. Das ist schmerzhaft. Auch Jesus musste durch sowas gehen. Auch Jesus hat das erlebt. Musste lernen, einen Weg finden, auch damit umzugehen, dass er von denen, zu denen er wahrscheinlich die engste Verbindung menschlich empfunden und gespürt hat, aber abgelehnt wird. Und wo fühlt man sich nicht mehr verbunden als mit den Menschen, mit denen man die Kindheit geteilt hat? Mit den Menschen, mit denen wir zusammen aufgewachsen sind. Die Menschen, die uns von klein auf kennen, wo wir so viel Freude erlebt haben. Egal, wo wir hingehen später im Leben, da bleibt eine tiefe, enge Verbindung zu dem, was einmal Heimat war für uns. Wo man die Kindheit verbracht hat, da sind Wurzeln. Das sind Verbindungen. Die kann man nicht so einfach ersetzen. Für Jesus war das Nazareth seine Vaterstadt. Der Ort, wo er aufwuchs. Der Ort, wo Menschen ihn kannten, am besten kannten. Und wir wissen, dass Jesus ein Mann der Liebe war. Das wissen wir. Und daher können wir uns sicher sein, dass das, was hier geschieht, Jesus sehr weh getan haben muss. Wenn jemand wirklich Menschen liebt und an Jesus glaubt, dann steht er früher oder später, und wie oft ist mir das auch schon passiert, mit Menschen, mit anderen Christen dann zu tun gehabt, was ist denn mit meinen Verwandten, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden? die nicht an Jesus glauben. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Richtig umgehen? Und ich denke, dass wir hier in dieser Geschichte einiges von Jesus lernen können. Es gibt vielleicht nicht diese ultimative Antwort, auf die wir warten, aber ich denke, es gibt Hilfestellungen, wie wir in dieser Spannung leben können, die manchmal für manche unerträglich ist. Auch Jesus kämpfte damit. Und das ist schon eine große Hilfe. Auch er kämpfte damit. Ich habe es genannt, mit hartnäckigem Unglauben umgehen lernen. Mit hartnäckigem Unglauben richtig umgehen lernen. Und da würde ich gerne mit euch ein wenig nachdenken. Was können wir von Jesus hier lernen im Umgang mit geliebten Menschen, die aber hartnäckig am Unglauben festhalten? Was können wir da von Jesus mitnehmen, hier aus dieser Geschichte? Das Erste, wo wir hängen bleiben, ist, es gibt wieder einen Ortswechsel. Wir haben schon einige Ortswechsel in Markus Evangelium gesehen. Nazareth wird hier in Vers 1 zwar nicht namentlich genannt, aber es wird gesagt, dass es seine Vaterstadt ist. Wir wissen aus Markus 1,9, dass er aus Nazareth kam, nach Galiläa, wo er dann seinen Dienst begann. Aber es ist nicht nur wieder ein Wechsel der Lokalität, der hier stattfindet, es findet auch ein Wechsel in der Stimmung statt. Das, was wir bisher im Markus-Evangelium gesehen und gehört haben, ist ein starker Kontrast, wenn ihr euch erinnert aus der letzten Predigt, aus den letzten Predigten, wo wir im Markus-Evangelium unterwegs waren. Was war da für eine Stimmung gewesen? Allein die letzte Predigt, wo wir uns angeschaut haben, Markus 5, zwei Wunder. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die Heilung der Frau, die 12 Jahre am Blutfluss litt, und die Auferweckung der Tochter des Jairus, die 12-jährige Tochter, die verstarb. Und wir haben dort Menschen reagiert. Die haben Jesus umringt. Die haben ihn gedrückt. Die haben versucht, ihn in irgendeiner Art und Weise zu berühren. Die sind vor ihm niedergefallen. Und die Jünger mussten ihm Raum machen, dass er sich überhaupt bewegen konnte. Eine ganz andere Geschichte, richtig? Eine ganz andere Stimmung. Da hatten wir Menschen, die konnten nicht genug von ihm kriegen. Und jetzt haben wir Menschen hier, die können nicht darauf warten, dass Jesus die Kanzel am besten so schnell wie möglich verlässt und verschwindet. Eine völlig andere Stimmung. Eine Vollbremsung, man könnte sagen, eine totale Ernüchterung in der Stimmung, die wir zuvor sehen. Vorher sahen wir Heilungen, Totenauferweckung. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Stillung des Sturmes. Und auf einmal, Jesus kann nichts mehr tun. Scheint nichts mehr tun zu können. All das ist auf einmal blockiert. Und warum? Wegen Unglauben. Wegen Unglauben. Und ich glaube, es ist wichtig für uns auch hier schon zu erkennen, dass der Unglaube, der hier hochkommt, das Unglaube limitiert die Kraft von Jesus nicht. Das hat Jesus nicht verändert. Könnte leicht zu diesem Trugschluss kommen. Aber Unglaube limitiert unsere Fähigkeit, Jesus und Kraft zu erleben. Und das war das Problem in Nazareth. Und das Schlimmste bei all dem ist, es passiert daheim. Das, was Jesus Heimat nennt. Dort, wo er aufwuchs. So sehr Menschen auch von Jesus begeistert waren, es waren bei weitem nicht alle begeistert und überzeugt und angesteckt davon. Und das ist eine wichtige Frage. Wenn Jesus der lang ersehnte Messias doch ist, warum haben gerade seine eigenen Leute das nicht erkannt? Warum gerade sie? Und ich glaube, dass Markus uns sagen will, auch mit dieser Geschichte hier, hey, das ist nichts Ungewöhnliches, wenn eure Familie, eure engsten Beziehungen, eure engsten Freunde das ablehnen, was ihr glaubt. Was können wir von Jesus lernen im Umgang mit geliebten Menschen, die aber hartnäckig am Unglauben festhalten? 4 Punkte habe ich. Ich möchte durchgehen mit euch und einmal anfangen. Erstmal ein bisschen den Kontext anschauen. Halte Türen offen, auch wenn heftigste Ablehnungen vorausgegangen sind. Halte Türen offen, auch wenn heftigste Ablehnungen vorausgegangen sind. Wir dürfen oder wir sollten Türen von Menschen, von denen wir vielleicht sogar tief verletzt worden sind, weil wir versucht haben, den Glauben mit ihnen zu teilen, aber sie uns zutiefst abgelehnt haben, deswegen trotzdem Türen lernen, offen zu halten. Warum kann ich das sagen? Weil das nicht die erste Ablehnung Jesu in Nazareth ist. Jesus wurde mindestens 2-mal in seiner Heimatstadt, in der Synagoge, abgelehnt. Während des Gottesdienstes. Wir haben schon einige Ablehnungen gesehen, was Jesus entgegenschlug im Markus-Evangelium, nicht wahr? Es war vor allen Dingen, alles, was wir bisher gesehen haben, meiste Zeit war es immer was oder wer? Die geistlichen Führer Israels, nicht wahr? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wir haben also einen Moment, wo sich seine Familie von ihm etwas distanziert, aber nicht richtig öffentlich ablehnt, ja, wo seine Familie kommt und zu ihm kommt und sie gehen aber nicht in das Haus rein, wo Jesus ist. Sie sagen zu ihm, nein, komm du raus zu uns. Das war alles. Aber hier ist Jesus mitten unter den Seinen. Und er wird abgelehnt. Merkt ihr, das ist eine neue Stufe der Ablehnung. Das ist eine neue Stufe. Wir erreichen eine neue Ebene der Ablehnung im Markus-Evangelium. Und diese Ablehnung, ihr Lieben, wird auch Jesus nicht kalt gelassen haben. Wir dürfen nicht vergessen, wer waren die ersten Leser, die das gelesen haben, das Markus-Evangelium. Das waren die ersten Christen. Und Markus versucht, ihnen Mut zu machen, zu sagen, das, was ihr erlebt mit euren Verwandten, mit euren Bekannten, mit den Menschen, die ihr liebt, das ist nichts Ungewöhnliches. Auch Jesus kannte das. Auch für Jesus muss das unglaublich persönlich und verletzend gewesen sein, was hier geschieht. Es sind Menschen, die Jesus am meisten liebte. Wenn er wollte, dass irgendwo Menschen dazugehören, dann waren es diese gewesen. Dann waren es die Menschen aus Nazareth. Aber ihr Lieben, wie ich gesagt habe, das ist nicht das erste Mal, dass Jesus in seiner Heimat abgelehnt wurde. Die Evangelien berichten uns von 2 Ablehnungen Jesu. Ist interessant, ich habe euch dort die Stellen mal gegeben. Ist interessant, dass nach Lukas der Dienst Jesu wo begann? In Nazareth. In der Synagoge. Und wisst ihr, was dort dann geschieht? Jesus tritt auf, ihm wird die Schriftrolle des Jesajas gegeben. Und er liest aus dem Jesaja vor und wendet das Zitat direkt auf sich an. Erstmal sind Menschen staunen über seine Weisheit. Aber als er das dann weiter ausführt und sagt, was passiert gerade mit euch und mit mir? Boah, da ändert sich die Stimmung. Und die ändert sich sowas von fundamental. Wisst ihr, was dann geschieht? Die Leute aus dem Gottesdienst stehen auf, holen ihn von der Kanzel, treiben ihn zur Stadt hinaus und wollen ihn über die Klippe schmeißen. Und Jesus, bevor die ultimative Katastrophe passiert, geht mitten durch sie hindurch und geht fort. Das war Nazareth. Und Matthäus bestätigt uns das letztlich auch. Indem Matthäus uns nämlich zeigt, dass als Jesus gerade getauft war und durch die Versuchung gelaufen ist, getauft wurde er im Jordan, Galiläa, dass er dann trotzdem sagt, und er verließ Nazareth, das heißt, da muss eine Zeit danach gewesen sein, wo Jesus nach seiner Taufe zurück in Nazareth war. Aber Matthäus erzählt uns die Geschichte nicht weiter, aber das stimmt überein mit Lukas. Und dann erzählt Matthäus später noch einmal die Geschichte, die sehr stark an das anklingt und sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem, was wir gerade in Markus gelesen haben. Also Jesus war mindestens zweimal während seiner Zeit in Nazareth unterwegs. Lukas erzählt uns das erste Mal und Matthäus und Markus erzählen uns vor allen Dingen das zweite Mal deutlicher, wo Jesus abgelehnt wird. Das war nicht das erste Mal, dass Jesus abgelehnt wurde. Interessant ist auch, ihr Lieben, dass das das letzte Mal ist, wo Jesus in einer Synagoge im Markus-Evangelium ist. Und jedes Mal, wenn wir Jesus in einer Synagoge im Markus-Evangelium sehen, wo es etwas ausführlicher erzählt wird über ihn, ist das immer mit einem Konflikt verbunden. Immer. Warum kehrte Jesus überhaupt zurück nach Nazareth? Er hat doch diese wahnsinnige Ablehnung schon erlebt, wo sie ihn fast gelyncht hätten. Warum geht er nochmal in die Höhle des Löwen zurück? Warum stellt er sich nochmal hinter die gleiche Kanzel? Und stellt sich nochmal den gleichen Leuten, die ihn schon so klar und eindeutig abgelehnt haben? Klarer ging's nicht. Ich mutmaße jetzt, aber es kommt auch im Markus-Text raus. Warum kam Jesus nochmal zurück? Letztlich ist die Antwort, weil er sie liebte und weil er sie nicht aufgeben wollte. Weil er ihnen die Türe offen hält, egal wie sie ihn abgelehnt haben. Und weil sich die Situation ja jetzt auch etwas verändert, verschoben hat, nicht wahr? Was hat sich verändert? Beim ersten Mal hat Nazareth noch nicht erlebt, wie mächtig, wie groß und wie gewaltig Jesus ist. Und zu was er fähig ist. Aber hier, beim zweiten Mal. Wo kommen wir denn gerade her? Wir haben gerade die zweite Welle an großartigen Wundern im Markus erlebt. Seine ganze Geschichte, all das, was er ausgelöst hat, das hat Wellen geschlagen. Und zwar so weit, dass man bereits schon in Jerusalem, obwohl Jesus selbst noch gar nicht in Jerusalem war, in Jerusalem davon gehört hat und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer zu ihm kamen und ihn direkt dort in Galiläa konfrontiert hatten. Er war noch gar nicht, aber bis Jerusalem ist das alles schon gedrungen. Wenn er schon in Jerusalem war, ihr Lieben, dann war es garantiert sicher in Nazareth. Dann haben sie von all dem gehört, zu was Jesus fähig ist. Und ich glaube, dass es Jesu Hoffnung war. wenn sie das jetzt gehört haben, wenn sie das von mir gehört haben, zu was ich fähig bin, dann kann das auch ihr hartes Herz erweichen. Jesus hat das mal seinen Jüngern auch gegenüber so formuliert, wo er gesagt hat, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, was dann? Könnt ihr es weiterführen? Wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann? Glaubt doch um der Werke willen. Schaut euch an, was ich tue. Ich glaube, dass es das war, warum Jesus zurückging. Weil er gesagt hat, jetzt ist die Situation anders. Aber sie war nicht wirklich anders. Ne? Der einzige Unterschied ist der, dass sie beim zweiten Mal ihn nicht von der Kanzel holen und gleich lynchen wollen. Also ein kleiner Fortschritt ist vielleicht da. Halt die Türen offen, auch wenn heftigste Ablehnungen vorausgegangen sind. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion, die wir von Jesus hier mitnehmen können. Jesus liebte Nazareth, deshalb kam er zurück. Er liebte diese Menschen, egal was sie ihm angetan haben. Zweite, rechne mit Unglauben. Dort, wo es am meisten wehtut, egal wie vernünftig der Glaube auch sein mag, ich habe das schon berührt eigentlich jetzt im ersten Punkt, aber rechne mit Unglauben dort, wo es am meisten wehtut. Ich glaube, dass Markus uns auch sagen will, ihr Lieben, Unglaube ist das Normal. Was erwarten wir denn? Unglaube ist das Normale. Nicht glauben. Falsch geprägte, verlorene Herzen werden nicht einfach glauben, wenn Gott nicht ein Wunder tut, wirklich. Und Gottes Same irgendwo auf fruchtbarem Boden fällt. Ja, wir hatten gerade eine tolle Serie, die zweite Wunderwelle im Markus-Evangelium, die wir uns angeschaut haben in den letzten Wochen, die noch fantastischer war, wie die erste Wunderwelle zwischen Markus 1 und 3. Hier hat er zum ersten Mal eine Tote auferweckt, hat einen Menschen befreit, der von Dämonen besessen war, der ausgetrieben wurde, entlassen wurde aus der menschlichen Gemeinschaft, der nur noch auf dem Friedhof hausen konnte. Und Jesus heilt ihn. Und dann in Markus 4, damit hat er die zweite Wunderwelle begonnen, die Stillung des Sturmes. Seine Macht über die Natur. Und all das, wenn das Nazareth erreicht hat, ihr Lieben, ist doch eigentlich logisch gesehen was? Nur vernünftig, was zu tun? Was denn? Zu glauben. Aber sie tun's nicht. Selbst auf diesen Wunder nicht. Wunder sind nie genug, um Menschen wirklich von Herzen zu überzeugen. Es kann Anfang sein, aber es ist nie genug. Selbst in Jesu Fall war es nicht genug. Deshalb rechne mit Unglauben dort, wo es am meisten wehtut. Egal wie vernünftig Glaube auch erscheinen mag. Wisst ihr, Menschen, das mag noch so logisch für uns sein. Warum glaubst du denn nicht? Schau dir doch an, was passiert ist. Wir haben dafür gebetet und Jesus hat geantwortet. Warum glaubst du nicht? Nach all dem, was passiert ist, wäre das doch nur vernünftig. Wenn man den Text sich anschaut, dann kriegt man den Eindruck, für einen Moment, ja, in Vers 2, und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Also da war so ein Moment, da scheint was aufzubrechen. Und sie wundern sich ja. Wow! Wo hat er das her? Aber das war nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und im nächsten Moment hatten sie das schon wegrationalisiert. Und sich gestört an seiner Gewöhnlichkeit. An seiner Gewöhnlichkeit. Ist das nicht der Sohn einer von den Kleinen von Maria und Josef? Und die ganzen Geschwister, wohnen die nicht bei uns? Und wir kennen doch seine Geschichte. Was ist denn da Besonderes an ihm dran? Und ihr Lieben, wir müssen damit rechnen. Und wir dürfen auch damit rechnen. Wir tun gut, auch damit zu rechnen, dass Menschen unsere Gewöhnlichkeit manchmal stört. Dass wir ihnen zu gewöhnlich sind, als dass sie auf uns hören würden, wenn wir vom Glauben reden. Und trotzdem ist Gewöhnlichkeit gut und richtig, denn Jesus war es auch. Richtig? Jesus war gewöhnlich für seine eigenen Leute. Er war zu gewöhnlich. Er war zu gewöhnlich für sie. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus und Josses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern? Wir kennen das alles, wir kennen sein Leben. Und auf einmal soll er so eine Weisheit besitzen und so eine Macht und nee, das passt nicht zusammen. Vertrauen dem, was wir mit ihm gesehen und erlebt haben, wie wir ihn kennen. Was können wir von Jesus lernen im Umgang mit geliebten Menschen, die hartnäckig am Unglauben festhalten? Ich denke, dass auch ein wichtiger Punkt hier drin ist, der: Schäm dich nicht deiner Gewöhnlichkeit. Schäm dich nicht deiner Gewöhnlichkeit. Jesus war es auch. Und trotzdem blieb er für die Nazarener gewöhnlich. Und trotzdem hielt er die Botschaft für sie offen und da. Lass dich da nicht irritieren, wenn du immer wieder gerade von denen konfrontiert wirst und abgelehnt wirst, wo du am liebsten es sehen möchtest, dass sie wirklich zum Glauben kommen, aber sie lehnen es ab und sagen mir, ja, wer bist du denn schon? Schau dich doch selbst an, dir soll ich da glauben? Unglauben, ihr Lieben, ist das Normale. Gott muss intervenieren, wenn Glauben entstehen soll. Aber damit dieser Glaube beginnen kann, muss Same ausgestreut werden. Muss. Sonst kann kein Glaube entstehen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Menschen müssen es hören. Die Predigt kommt aus dem Wort. Ohne Hören geht's nicht. Rechne mit Unglauben dort, wo es am meisten wehtut, egal wie vernünftig der Glaube auch sein mag. Das Dritte, vertraue darauf, dass Jesus selbst in seinen schlechtesten Momenten noch großartig und glaubwürdig ist. In Markus geschieht ja so einiges, was irgendwo mysteriös, geheimnisvoll und ist und auch für Irritationen sorgt. Und ich denke so auch hier, die Verse 5 bis 6. Das ist eine schockierende Aussage, ne? Vers 5 und 6. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun. Boah. Haben das schon angeschnitten, nicht wahr? Das Leben, das ist nicht unbedingt ein theologisches Problem. So, dass wir jetzt die Ableitung daraus machen, so mein Unglaube, der Unglaube der Menschen limitiert die Kraft Jesu. Nein. Jesus wird dadurch nicht verändert und Jesu Kraft wird dadurch nicht dezimiert. Nur die Erfahrung seiner Kraft, die wird dadurch dezimiert. Unglaube entmachtet Jesus nicht. Und das sehen wir daran, dass Markus hier eine interessante Kombination aufbaut. Auf der einen Seite sagt er, kein Wunderwerk, und dann relativiert das aber sofort im nächsten Statement, der nächsten Aussage. Außer, dass er ein wenigen die Hände auflegen konnte und sie heilte. Und das zeigt uns wieder mal, dass Markus uns auf den Glauben aufmerksam machen will. Richtig zu glauben ist letztlich entscheidend. Kennt die Geschichte, habt ihr diese Woche bestimmt auch oder letzten Wochen mitbekommen. Traurige Geschichte, nicht? Dieses gläubige Ehepaar, diese Deutschen dort in Österreich, in Krem, die verurteilt worden sind, weil 13-jährige Tochter, weil sie nicht zum Arzt gebracht haben. Sie glaubten, Gott wird eingreifen, Gott wird sie heilen, sie brauchen keine medizinische Hilfe. Ihr Lieben, ähnlich auch hier, wenn man nicht richtig glaubt, kann Unglaube tödlich enden. Aber das ist die Entscheidung, die wir zu tragen haben, die diese Menschen zu tragen haben. Glaube hätte funktioniert. Ein Arzt hätte funktioniert, auch für dieses Mädchen. Wenn man nicht richtig glaubt oder ungläubig bleibt, kann das tödlich enden. Kann das tödlich enden. Richtig zu glauben, ihr Leben, ist entscheidend. Aber die Aussage ist ironisch, oder? Wenn man sich die mal genau anschaut. Irgendwo sagt Markus uns, Jesus hat einen, was? Einen schrecklichen Tag in Nazareth. Furchtbarer Tag. Menschen wollen nicht glauben. Jesus kann keine Wunder tun, außer den einen oder anderen nebenbei heilen und gesund machen. Außer den einen oder anderen vielleicht vom Tode auferwecken. Meine Zeit, ihr Lieben, ich würde nur einmal in meinem Leben gerne so einen schrecklichen Tag haben. Nur einmal. Nur einen Tag, wo ich ein paar Menschen heile. Wo ich ein paar Menschen gerade mal vom Tod auferwecke. Vielleicht nicht so wie Jesus in seinen besten Zeiten, aber nur einmal, einen Tag, das wäre der Tag meines Lebens. Richtig? Was heißt das dann? Aber was heißt das dann für uns aus dieser Geschichte hier? Das bedeutet doch, ihr Lieben, dass Jesus selbst in seinen schlechtesten Momenten noch großartig ist, oder nicht? Selbst an seinen schlechtesten Tagen ist Jesus großartig und glaubwürdig. Vertraue darauf, dass Jesus selbst in seinen schlechtesten Momenten noch großartig und glaubwürdig ist. Selbst wenn man ihn nur minimal erlebt. Aber es zeigt seine Großartigkeit. So viel, dass es reicht, dass man Glauben wagen könnte. Was können wir von Jesus lernen im Umgang mit geliebten Menschen, die hartnäckig am Unglauben festhalten? Jesus ist selbst in seinen schlechtesten Momenten noch großartig und glaubwürdig. Und kein Unglaube, egal wie hartnäckig er auch ist, kein Unglaube kann Jesus besiegen. Kein Unglaube, egal wie unnachgiebig er auch ist. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir daran festhalten, wenn wir das ankommen lassen, unsere Seele, ich glaube, dann haben wir einen starken Trost. Weil dann wird, egal mit welcher hoffnungslosen Situation wir konfrontiert sind gegenüber anderen Menschen, die wir lieb haben, wir werden nie völlig die Hoffnung verlieren, weil wir immer wissen, Jesus bleibt großartig. Und Jesus wird nie völlig verschwinden. Nee. Vielleicht nicht so, wie wir ihn sehen möchten, aber er wird da sein. Er wird da sein. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie wir besser damit umgehen können. Wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, die hartnäckig bleiben an ihrem Unglauben. Jesus bleibt der gleiche und daran können wir ruhen. Daran können wir ruhen. Und letzter Punkt, ihr Lieben, selbst mitten im Klima der Ablehnung kann einfacher Glaube oder Glaube gelebt werden. Selbst mitten im Klima der Ablehnung. So, wir kommen jetzt in diesem Text, wichtig, dass wir hier auch sehen, das ist ja alles geschrieben, auch gerade in der Überlegung hier, das erstmal an die erste Gemeinde. Ja, die Ähnliches erlebt haben. Und Jesus verkörpert das jetzt oder verbindet das jetzt, indem er seine Jünger rausschickt und sagt, so, jetzt seid ihr dran. Und sie haben das gerade erlebt, wie Jesus in Nazareth abgelehnt wird. Und vielleicht fragt jetzt der ein oder andere, okay, was hat denn diese Geschichte der Jünger, wenn sie jetzt rausgeschickt werden, mit der Geschichte davor zu tun? Eine ganze Menge. Was geschah denn vor Vers 7 bis 13? Die Ablehnung Jesu in Nazareth. Was geschieht denn danach? Nach Vers 13. Dort wird nämlich die Geschichte erzählt, wie Johannes der Täufer von Herodes enthauptet gelassen wird, sein Kopf verliert. Auch klare Ablehnung. Und mittendrin, da platziert Jesus jetzt den Auftrag an die Jünger. Geht los, predigt das Evangelium. Ich glaube, dass Jesus hier sagen will, mitten im Klima der Ablehnung, mitten in dem, dass ihr erlebt, dass Menschen euch ablehnen, dass Menschen uns ablehnen, könnt ihr dennoch erleben, was es heißt, dass Glaube funktioniert. Deshalb sagt Jesus ja auch, nehmt nichts mit auf dem Weg. Vertraut darauf, dass Gott mit euch geht, dass ihr versorgt seid. Auch wenn ihr keinen Glauben findet, macht selbst die Erfahrung des Glaubens. Macht sie weiter. Macht sie weiter. Mitten im Klima der Ablehnung. Aber opfert euren eigenen Glauben nicht. Die Jünger können trotzdem die Erfahrung des Glaubens machen und dass es sich lohnt zu glauben. Wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, von anfänglichem Glauben, von grundlegendem Glauben, könnt ihr euch noch daran erinnern, bei der Frau, die am Blutfluss litt, und von fortgeschrittenem Glauben, die dann bei der Auferweckung von der Tochter des Jairus sich ereignet. Und ich denke, das ist wieder Moment des fortgeschrittenen Glaubens. Wir können weiter wachsen im Glauben. Jesus will, dass seine Jünger weiter wachsen im Glauben, darauf vertrauen, dass er wirkt, auch wenn sie es nicht sehen. Auch wenn sie, er sagt es ja selbst auch in dem Text, auch wenn ihr es erlebt, dass ihr abgelehnt werdet. Und ihr müsst damit rechnen, ihr habt es bei mir gesehen und es wird ab jetzt immer wieder so sein. Ablehnung wird da sein. Dennoch könnt ihr die Erfahrung des Glaubens machen und wachsen. Ihr selbst. Ihr selbst. Lebt einfach und vertraut. Und ich denke auch, ein Grund, warum Jesus seine Jünger zu zweit aussendet, ist, ich meine, wir stehen hier mitten im Klima der Ablehnung, der Abweisung. Dass Jesus sagt, ihr seid nicht dazu berufen, allein abgelehnt zu werden. Zu zweit, seid zu zweit unterwegs. Dass einer den anderen halten kann. Die Gemeinschaft. Lieben, das ist ein Grund, warum Gemeinde so wichtig ist. Im Klima der Ablehnung der Welt, wo wir stehen. Wir können alleine nicht überleben. Irgendwo wird unser Glaube krank. Wir werden krank. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ablehnung wird kommen, so oder so. Aber Gemeinschaft kann dich halten. Die Hand neben dir, der Arm neben dir. Das Bewusstsein, ich bin nicht allein in der Ablehnung. Und so bereitet Jesus seine Jünger auf ihre eigene Ablehnung vor. Auf ihre ersten eigenen Ablehnungserfahrungen. Haltet die Verbindung miteinander. dann könnt ihr euren Glauben an mich leben, selbst mitten in der Atmosphäre der Ablehnung, sagt Jesus. Haltet die Verbindung zueinander. Selbst mitten im Klima der Ablehnung kann Glaube gelebt werden, kann man die Erfahrung von Glauben machen. Wenn ich darf, ihr Lieben, noch einen letzten Schritt, weil ich denke, der ist wichtig. Wie können wir mit konstanter Ablehnung unseres Glaubens an Jesus umgehen? Der Hebräerschreiber hat es mal auf den Punkt gebracht. Wisst ihr, was er nämlich sagt? Er sagt, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht in euren Seelen ermüdet und ermattet. Schau nicht nur auf die Ablehnung durch deine Familie. Schau nicht nur auf die Ablehnung von deinen Freunden, von den Menschen, die dir wichtig sind. Schau nicht nur auf die Ablehnung deiner Arbeitskollegen. Schau nicht nur auf die Ablehnung deiner Nachbarn. Schau nicht nur auf diese Ablehnung. Schau auf diese Ablehnung. Schau auf diese. Jesaja sagt, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und wir hielten ihn für den, der von Gott bestraft wird. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Seine Ablehnung, habt ihr es rausgehört? Seine Ablehnung ist unsere Heilung. Warum? Warum ist seine Ablehnung unsere Heilung? Weil er durch seine Ablehnung kommuniziert, wie unerschütterlich er dich und mich liebt. Und weil er durch seine Ablehnung kommuniziert, ich werde dich nie ablehnen. Von daher bist du bei mir sicher. Du bist bei mir sicher. Wenn Menschen zu dir kommen morgen, und wenn Menschen dir dann sagen oder dir das Gefühl geben, ja, wer bist du denn schon, wenn du über den Glauben reden willst? Was ist denn an dir Besonderes? Schau dich doch an. Auf dich soll ich hören, wenn du vom Glauben redest? Was hast du denn an Glaubwürdigkeit? Warum sollte ich dir das glauben? So ein Unsinn. Dann erinnere dich an Jesu Ablehnung, was er bereit war für dich zu tragen. Und egal wie viel Ablehnung du erfährst, am Ende kann dich das nicht mehr wirklich vernichten und zerstören. Weil die Person, die dich am meisten liebt, mit der du hoffentlich am meisten verbunden bist, weil die Person sagt, ich werde dich nie ablehnen. Du bist sicher. Das ist genug. Und damit können wir leben. In einer Atmosphäre der Ablehnung. Mit hartnäckigem Unglauben richtig umgehen lernen. Wie? Halte Türen offen. Auch wenn heftigste Ablehnung vorausgegangen sind, rechne mit Unglauben dort, wo es am meisten wehtut. Auch wenn Glaube noch so vernünftig ist, rechne mit Unglauben. Unglaube ist das Normale. Vertraue darauf, dass Jesus selbst in seinen schlechtesten Momenten, egal was du erlebst, aber selbst in seinen schlechtesten, ist Jesus großartig und da. Und nie völlig in Schach gestellt worden und so, dass er gar nichts mehr tut. Und selbst mitten im Klima der Ablehnung kann einfacher Glaube gelebt werden. Amen.